Ja, hallo meine lieben Freunde da draußen und herzlich willkommen bei einer Folge von Nerds to Go, wo es diesmal nicht um die Physik der kleinsten Dinge geht, Quanten und Co., ihr wisst schon, und auch nicht über das allergrößte Universum, Sonnensystem, sondern ich möchte euch ankündigen, dass jetzt eine Reihe von Episoden kommt, die sich mit der Physik der alltäglichen Dinge beschäftigt. Beispielsweise, wie funktioniert ein Toaster? Was machen Dampfblasen in meinem Wasserkocher? Aber auch, warum ist der Himmel blau? Und warum schweben Wolken? All das und vieles mehr wird euch in den nächsten Episoden erwarten. Gut, okay. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Wasserkocher. Was haben Dampfblasen in meinem Wasserkocher zu suchen? Und was sind überhaupt Dampfblasen? Eventuell habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum dieser Wasserkocher bei euch in der Küche diese komischen Geräusche macht. Zuerst ist alles ganz normal, ganz gut. Ihr füllt das Wasser ein, kaltes, schaltet den Wasserkocher an und erstmal passiert nichts. Okay, ist ja auch normal, das Wasser muss sich erstmal erwärmen. Aber dann plötzlich fängt er so an zu zischeln, zu rauschen. Und ich meine nicht das Geräusch, das entsteht, kurz bevor das Wasser die 100 Grad Celsius erreicht hat, also bevor es wirklich kocht, sondern die Zeit davor, dieses Rauschen. Was ist das? Dazu müssen wir ein bisschen ins Detail gehen. Wenn der Wasserkocher gerade frisch mit Wasser befüllt wurde, ist das Wasser dort drinnen in einer fast gleichförmigen Ruhe. Man kann es als eine homogene Masse bezeichnen. Überall, in allen Schichten, von unten nach oben gesehen, hat das Wasser eine gleiche Temperatur. Jetzt schalten wir den Wasserkocher an und die dort unten befindliche Heizspirale, die ist ja meistens unten in dem Wasserkocher, fängt zuerst an, die Grenzschicht zwischen Wasser und Boden des Wasserkochers zu erwärmen. Und nach wird die unterste Schicht der Wassersäule in diesem Wasserkocher erhitzt. Dabei dehnen sich die Wassermoleküle aus. Aber nur die unteren. Warmes Wasser hat die Eigenschaft, größeren Rauminhalt in Anspruch zu nehmen, also es verändert sich die Dichte wird geringer und dadurch steigt das Wasser nach oben. Und während jetzt die Wassermoleküle nach oben steigen, aus einer Hochtemperaturzone quasi in eine Tieftemperaturzone kommen, denn oben ist das Wasser immer noch kalt, stoßen sie nun mit viel kälteren Wassermolekülen der oberen Schichten zusammen. Diese Wassermoleküle der oberen Schichten umhüllen die viel weniger vertretenen heißen Wassermoleküle der unteren Schichten vollständig ein und üben somit, da sie viel schwerer sind, da sie eine viel höhere Dichte haben, einen Druck von allen Seiten auf die heißen Wassermoleküle aus. Und irgendwann ist der Druck auf die heißen Wassermoleküle so groß, dass sie in sich zusammenfallen. Und das mit Schallgeschwindigkeit. Und dabei kommt es zu einem Knall. Dieser Knall, dieses Implosionsgeräusch, nennt man Kavitation oder ein anderes Wort dafür Dampfblasen. Und das ist das Rauschen, was wir hören, wenn das Wasser sich in dem Wasserkocher aufheizt. Wenn die Durchmischung der heißen und der kalten Wassermoleküle denn so weit abgeschlossen ist, dass in dem gesamten Behälter, in dem gesamten Wasserkocher, eine nahezu identische Temperatur herrscht, hört dieses Rauschen auf, wird immer weniger, um dann schließlich in ein Blubbern überzugehen. Und das Blubbern bezeichnet dann die Grenze zum Kochen. In dem Moment kocht unser Wasser. Und dann schaltet der Wasserkocher auch ab. Müsste er gar nicht. Wenn man genau hinhört, kann man ihn auch selber ausschalten. Da wir uns ja nun gerade in einer Phase befinden, wo gerade Energiesparen hoch im Kurs steht, kommt immer wieder die Frage auf mich zu, kocht kaltes Wasser schneller als schon vorgewärmtes Wasser? Ist es also besser, tatsächlich kaltes Wasser in den Wasserkocher zu tun, als warmes Wasser? Naja, die Antwort ist nicht so einfach. Zuerst einmal, nein, kaltes Wasser kocht nicht schneller als schon vorgewärmtes Wasser. Das ist ein Mythos und das ist Quatsch. Physikalisch gesehen bedarf es weniger Zeit, schon vorgewärmtes Wasser zum Kochen zu bringen, als kaltes Wasser aus der Leitung. Klingt auch logisch, ist es auch. Aber trotzdem muss ja dieses vorgewärmte Wasser vorher schon irgendwie aufgeheizt worden sein. Und ab da wird es jetzt kompliziert. Denn man muss den Prozess vorher betrachten. Und das kann ich ja von der Ferne nicht. Jeder muss dann selbst sehen, wie habe ich jetzt mein Wasser vorher erwärmt? Auf dem Herd, in der Sonne oder wie auch immer. All das kommt dann in die gesamtenergetische Betrachtung mit rein. Wenn ihr euch also nicht sicher seid, ob ihr jetzt kaltes oder warmes Wasser in den Wasserkocher reintun sollt, nehmt einfach kaltes und das ist dann auch gut. Ein anderer Trick wäre, physikalisch möglich, wenn aber auch in der Praxis schlecht umsetzbar, den Prozess des Wasserkochens in einer Umgebung mit geringerem Druck durchzuführen. Beispielsweise auf einem Berg. 3000 Meter, 4000 Meter, 5000 Meter hoch. Dann wird das Wasser schon bei einer Temperatur von 80, 70 oder gar 60 Grad kochen und nicht erst bei 100. Aber natürlich ist es uns Normalmenschen wohl kaum möglich, unseren Wasserkocher erstmal den Himalaya hochzuschleppen. Und dann gibt's auch keine Steckdosen da oben. Was ihr aber durchaus machen könnt, nehmt nur so viel Wasser, wie ihr wirklich benötigt. Nicht den ganzen 1,5 Liter oder 2 Liter Wasserkocher voll machen, sondern eben nur so viel Wasser verwenden, wie ihr für eure Tasse Tee wirklich benötigt. Denn eine geringere Menge Wasser kocht natürlich viel schneller als eine große Menge Wasser. Von daher, bis zum nächsten Mal, euer Alex, der Geschichtenerzähler.